Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Lieber Vater im Himmel, hilf uns verstehen, was dein Wort uns hier sagt, was du uns lehrst in diesem Wort, in diesem Satz, aber auch in diesem ganzen Abschnitt und darüber hinaus. Wir wollen dich erkennen, Herr. Öffne du unsere Ohren, dass sie hören, was du zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie verkündigen deinen Ruhm und deine Herrlichkeit. Amen. An dieser Stelle hier im Epheser 5, 21, da beginnt der Apostel uns das Prinzip der Unterordnung in den verschiedenen Beziehungen zu lehren. Er nennt einige Beziehungsbereiche, in denen Autoritäten eine Rolle spielen. Er nennt nicht ausnahmslos alle, zum Beispiel lässt er die Obrigkeit weg oder er lässt die Gemeindeleitung auch weg an dieser Stelle. Es geht ihm nicht darum, jeden einzelnen Bereich jetzt aufzuzählen. Es geht ihm darum, das Prinzip der Unterordnung an verschiedenen Beispielen zu zeigen. Nicht darum, Anweisungen zu geben, was man konkret in jeder einzelnen Situation dann tun sollte im Einzelnen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich diese Stelle gewählt habe, um mit euch über das fünfte Gebot nachzudenken. Was hat das mit dem fünften Gebot zu tun? Die direkte Verbindung zum fünften Gebot sehen wir dann etwas weiter unten in Kapitel 6, ganz am Anfang. Hier zitiert der Apostel nämlich das Gebot. Er benutzt dabei zwei Griffe synonym, nämlich den Eltern gehorchen und die Eltern ehren. Das ist synonym gebraucht. Kinder, die ihren Eltern gehorsam sind, das müsst ihr ganz gut zuhören, Kinder, Kinder, die ihren Eltern gehorsam sind, sie ehren ihre Eltern. Dadurch. Sie ehren nämlich die Eltern als Repräsentanten des Herrn. Also das ist für Kinder vielleicht ein Wort, das ihr noch nicht so oft gehört habt. Repräsentanten, das sind solche, die an der Stelle Gottes in eurem Leben stehen. Die Eltern stehen in eurem Leben und stehen vor euch an der Stelle Gottes. Gott hat eure Eltern beauftragt, euch zu führen. Und wenn ihr eure Eltern ehrt und ihnen gehorcht, dann werdet ihr Gott ehren damit und ihm gehorchen, sonst nicht. Gott hat euch die Eltern gegeben, damit sie euch führen, damit sie euch das Leben und die Anbetung Gottes lehren. Und deshalb müssen die Eltern diesen Gehorsam auch einfordern. Das müssen sie. Sie können den Kindern nicht überlassen, ob sie gehorchen wollen, sondern Gott sagt den Eltern, dass sie diesen Gehorsam einfordern sollen. Und das auch wieder für euch Kinder, die Eltern tun das nicht, damit sie einfach ein gutes Leben haben, sondern sie müssen euch zu Gott führen. Sie müssen euch lehren, dass ihr später auch Gott besser gehorsam sein könnt. Sonst geht ihr, wenn ihr das nicht lernt, geht ihr in ein schlechtes Leben hinein. Die Kinder lernen in ihrem ganzen Leben den Herrn zu ehren, indem sie zuerst lernen, die Eltern zu ehren und ihnen eben zu gehorchen. Ehren und Gehorchen ist hier als Synonym verwendet vom Apostel. Aber die Kinder, das gefällt euch jetzt sicher wieder, ihr Kinder, das sind nicht die einzigen, denen gesagt wird, dass ihr Gehorsam direkt mit dem Herrn zu tun hat. In der Überschrift hier, die wir gelesen haben, ich nenne das die Überschrift vom Rest der, dieser Anweisungen, in der Überschrift in 5,21 wird es zuerst allen gemeinsam gesagt. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnung und oder Gehorsam wird da, wenn das im Folgenden, was da kommt, wird das immer auf Christus bezogen. Es ist nicht einfach ein Gehorsam oder eine Unterordnung, die einen Wert hat in sich selbst, sondern alles wird auf Christus bezogen. Die Männer kommen dann zunächst. Sie sollen Haupt sein in der Ehe, Haupt sein wie Christus. Das ist ziemlich schwierig, oder? Sie können nicht einfach die Chefin sein da, sondern sie müssen Haupt sein in der Weise, wie Christus das ist. Und die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Wie? So wie die Kirche sich Christus unterordnet. Die Kinder, die sollen gehorsam sein im Herrn. Auch wieder, alles wird auf den Herrn bezogen, auf Christus. Die Väter sollen erziehen in der Ermahnung des Herrn, heißt es hier. Nicht eben wieder nicht zu ihrem eigenen Vorteil einfach, sondern in der Ermahnung des Herrn. Das führt zum Herrn hin. Und die Angestellten, die dann auch genannt werden, sie werden da Sklaven genannt, zeitgemäß, sie sollen sich den Vorgesetzten unterordnen als dem Christus, heißt es hier. Und das alles zusammen drückt folgende Wahrheit aus. Gehorsam gegenüber rechtmäßigen Autoritäten ist immer Gehorsam gegenüber Gott. Weil er steht zu oberst und er hat diese Bereiche eingerichtet, die Bereiche, die Autorität ausüben sollen und dürfen. Er hat das eingerichtet, um diese Ordnung, die er will, in die Menschheit hineinzubringen. Und dieser Gehorsam gegenüber diesen rechtmäßigen Autoritäten soll in Christus sein. Und wir können nur echten Gehorsam, Glaubensgehorsam, können wir nur leben, wenn wir in Christus sind. Und darüber möchte ich dann noch mehr sagen, aber zuerst lasst uns über den Gehorsam Christi nachdenken. Christus ist nicht nur derjenige, der unseren Gehorsam ermöglicht, sondern er ist gleichzeitig auch das Vorbild des Gehorsams. Mit seinem Leben ist er ein Vorbild des Gehorsams. Jesus ist der Gehorsame. Das können wir an verschiedenen Stellen sehen. In Philipper 2, wo wir ja gelesen haben, vorher, da heißt es, dass wir so gesinnt sein sollen wie Christus. Über sein Vorbild des Gehorsams heißt es dann in Vers 8, Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Und darum, weil uns das hier so vor Augen gehalten wird, lasst uns seinen Gehorsam etwas ausführlicher betrachten. Wir betrachten ihn, indem wir die Frage stellen, wie war Jesus gehorsam? Christi Gehorsam beginnt, bevor er Mensch wurde. Wir können sagen, er ist gehorsam, indem er Mensch wurde. Das war der Akt des Gehorsams, Christi, Mensch zu werden. Dann als Mensch schließlich war er von Kindheit an gehorsam. Im Gegensatz zu uns, im ersten Buch, das Gott uns durch Mose gegeben hat, heißt es, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an oder von seiner Kindheit an. Das ist das menschliche Herz. Aber das Sinnen und Trachten des Herzens Jesu war nur gut von Kindheit an. Er war nur gehorsam dem Vater im Himmel, aber auch dem irdischen Vater, den Gott über ihn gestellt hat. Das können wir uns fast nicht vorstellen, wie das war, oder nicht? Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat schon als kleiner Junge niemals etwas Böses gewollt. Nicht einmal gewollt. Er war nie seinen Eltern ungehorsam. Nie. Er hat nie mit seinen Geschwistern gestritten. Er hat Mama und Papa nie angelogen. Er hat seinen Geschwistern und Freunden nie etwas weggenommen. Es ist darüber fast nichts aufgeschrieben in der Bibel, aber wir wissen das, weil Jesus ohne Sünde war. Und darum hat er keinen bösen Gedanken, keine bösen Wünsche und hat nichts für seinen eigenen Vorteil oder zum Nachteil der anderen getan oder gewünscht oder gedacht. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus als Kind beschrieben wird, das ist im Lukas-Evangelium, am Anfang im Lukas-Evangelium. Da lesen wir, das Kind wuchs und erstarkte. Das Kind, erfüllt mit Weisheit, Gottes Gnade war auf ihm. Das ist Lukas 2, Vers 40. Und später, und er war seinen Eltern untertan. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Das war eine Beschreibung seiner Kindheit hier in Lukas. Wie mag das ausgesehen haben? Könnt ihr als Eltern euch vorstellen, so ein Kind zu haben? Habt ihr euch das schon mal gewünscht? Sicher, ich schon. Aber die irdischen Eltern Jesu, Maria und Josef, sie waren wohl manchmal ziemlich erstaunt, wenn Jesus Dinge tat oder sagte, die sie erst überhaupt nicht verstanden. Die Eltern verstehen ihr Kind nicht. Und zwar deshalb, weil sie, die erwachsenen, reifen Leute, nicht die Weisheit hatten wie ihr Kind. Stellt euch das vor. Es kommt zwar vielleicht manchmal vor, dass unsere Kinder Dinge sagen, die wir nicht verstehen. Aber das ist dann nicht deshalb, weil sie so viel weiser sind als wir, vermute ich mal. An der Stelle, wo wir über die Kindheit Jesu und sein gehorsames Leben lesen, da beschreibt Lukas auch, wie Jesus den Gehorsam gegenüber seinen Eltern unter den Gehorsam gegen den himmlischen Vater stellt. Da gibt es eine gewisse Spannung. Jesu Gehorsam gegenüber seinen irdischen Eltern und gegenüber seinem himmlischen Vater. Wir können dazu sagen, Jesus war Gott, dem Vater, mehr gehorsam als den Menschen. Seine Eltern waren mit ihm am Passafest in Jerusalem und erwarteten, dass er als gehorsamer Junge, der er ja war, selbstverständlich mit ihnen dann zurückreiste. Dass sie nicht extra immer rufen mussten, wie eure Eltern das manchmal müssen, immer rufen, kommst du jetzt, komm jetzt endlich mal. Sie dachten, ja, der kommt von selbst mit. Das. Er gehorcht ja immer, immer. Und als sie dann doch seine Abwesenheit bemerkten, da suchten sie ihn 3 Tage lang. Jesus war 3 Tage lang ein vermisstes Kind. Und die Eltern sind schier verzweifelt, bis sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden. Und man kann sich die Sorge der Eltern vorstellen, als sie ihn dann fragten, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich mit Schmerzen im Herzen gesucht. Das heißt, er hat vielleicht ihre Erwartungen, ihre unausgesprochenen Erwartungen nicht erfüllt. Das kann wie eine Art Ungehorsam ausgesehen haben. Er hat nicht das getan, was die Eltern von ihm erwarteten. Was ist der Grund dafür, sagt dann Jesus, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jesus wusste besser, wo er sein muss, als seine Eltern. Das gilt jetzt nicht für dich, gell? Als seine Mutter Maria an der Hochzeit in Kana, da war Jesus schon erwachsen dann, als sie mitteilte, dass dem Gastgeber der Wein ausgegangen ist. Sie sagt so zu ihm, du, die haben keinen Wein mehr. So in typisch weiblicher Art hat sie das wahrscheinlich gesagt, oder? Und sie meinte damit, du musst etwas tun jetzt, hat sie nicht gesagt, aber ich bin sicher, sie hat das gemeint. Da sagt er ihr, dass nicht sie, sondern der Vater im Himmel ihm sagt, was er zu tun hat. Mehrmals betont er gegenüber den Menschen, dass er nichts tut, was der Vater ihm nicht zu tun gegeben hat. Egal, wer etwas anderes von ihm will, da wird er nicht nachgeben. Der Vater im Himmel sagt ihm, was er tun soll. Ihm ist er gehorsam. Wenn die Menschen das Gleiche von ihm fordern, ja, dann. Der Gehorsam Jesu zeigt sich auch darin, dass er seinem Vater mehr gehorcht als seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und sicher mehr als den Einflüsterungen des Satans. Die Versuchung zum Ungehorsam, die kam bei Jesus nicht, wie bei uns, von innen. Weil wir haben immer noch unsere alte Natur, die auch mit der Sünde zu tun hat, an der Sünde hängt. Und darum werden wir von innen versucht. Jesu Natur, auch seine menschliche Natur, war vollkommen frei von Sünde. Und darum konnte er nicht von innen versucht werden. Aber die Versuchung kommt von außen mit voller Kraft an ihn heran. Die Versuchung, ungehorsam zu sein. Als Jesus in die Wüste geführt wurde, um dort versucht zu werden, da widerstand er im Gehorsam jeder dieser Versuchungen. Die Versuchung, seinen Hunger zu stillen, die Verlässlichkeit des Vaters zu hinterfragen und zu prüfen und die Versuchung, dem Leiden zu entgehen. Es waren die 3 Versuchungen, die an ihn herankamen. Er stellte den Versuchungen des Teufels jedes Mal das Wort Gottes entgegen. Er sagt, ich gehorche dem Wort des Vaters, das geschrieben steht. Ich gehorche nicht meinen menschlichen Bedürfnissen, dem Hunger, dem Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Leidensfreiheit. Jedes Mal sagt er, es steht geschrieben. Mit anderen Worten, Gott hat gesagt, mein Vater im Himmel hat gesagt, ihm gehorche ich. Und so war auch seine Haltung im Garten Gethsemane, als er schreckliche Angst vor dem bevorstehenden Leiden hatte. Er sagte zum Vater im Himmel, ich möchte das nicht erleiden müssen. Wenn es möglich ist, Vater, lass es an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich bin nicht meinen Ängsten gehorsam, sondern deinem Willen, Vater. An diesem Gehorsam hielt er fest bis zum Letzten. Es war ja das Ziel seines Lebens. Einzig dazu wurde er geboren, dass er das Opferlamm Gottes sein sollte und so sein so überaus kostbares Leben hingibt, um für uns den Zorn Gottes zu tragen. Das war das Ziel seines Lebens. Er hatte kein anderes Ziel in seinem Leben. Diesem Ziel allein war er gehorsam. Von Anfang bis zum Ende seines menschlichen Lebens. Auf diesem Gehorsam beruht unser Heil, unsere Rettung. Wäre Jesus nur ein einziges kleines Mal in einer ganz kleinen Sache ungehorsam gewesen, hätte er nicht unser Retter sein können. Sein ganzes gehorsames Leben lebte er nur für uns, seine Schafe. Sein Gehorsam war so umfassend, dass er keine Sekunde seines Lebens für sich selbst lebte. Ich denke, die Versuchung, aus Steinen Brot zu machen, wie das an ihn herankam, ist ein gutes Beispiel dafür. Was wäre schon dabei, wenn er das getan hätte? So hungrig wie er war, nachdem er 40 Tage nichts gegessen hatte, jetzt nur seinen Hunger etwas zu stillen, was ist da schon dabei? Aber er wusste, dass er eben dazu in die Wüste geführt wurde, um in jeder Art Versuchung seinen Gehorsam zu halten, um als zweiter Adam den Ungehorsam des ersten Adam aufzuheben. Der erste Adam, so können wir sagen, war in einer einzigen kleinen Sache ungehorsam. Er nahm eine Frucht von einem Baum. Er hat gegessen. Es ist kein Zufall, dass die erste Versuchung, die an Jesus herankam, auch mit Essen zu tun hatte. Brot zu machen aus dem Stein, damit er essen kann. Der erste Adam nahm diese Frucht vom Baum und aß. Und das brachte ihm und der ganzen Menschheit, deren Haupt er war, den Tod. Dieser kleine Ungehorsam. Und nun war Jesus, der zweite Adam, in jeder noch so kleinen Sache gehorsam. Und das brachte der neuen Menschheit, denen, die unter seiner Hauptschaft sind, das Leben. Der Ungehorsam Adams brachte den Tod über die ganze Menschheit. Der Gehorsam Jesu brachte das Leben in die neue Menschheit, der neuen Menschheit. Davon spricht Paulus im Römer 5, ab Vers 12 übrigens. Und damit kommen wir zum Lohn des Gehorsams Christi. Jesus war dem Vater gehorsam und erhielt dafür einen Lohn. Und das ist ein Lohn, der nicht seine menschlichen Bedürfnisse erfüllt, sondern der uns zugute kommt. Jesaja spricht von diesem Lohn. Jesaja 53, ab Vers 10. Da heißt es über Jesus, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Das ist der Lohn für den Gehorsam Jesu. Sein Lohn ist das, was er für uns, sein Volk, erworben hat. Jesaja beschreibt das hier ja nur ansatzweise, was Christus uns als seinen Lohn gebracht hat. Die Briefe der Apostel, die gehen da weiter noch, sie führen das weiter aus. Im Epheserbrief, zum Beispiel Kapitel 1, fasst Paulus das zusammen. Ihr erinnert euch, heute Morgen haben wir diesen wichtigen Vers schon einmal zitiert. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus, das hat er uns erworben durch seinen Gehorsam. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Alles, was wir haben, alles und noch viel mehr, als wir brauchen, haben wir in Christus. Durch seinen Gehorsam für uns erworben. Und Paulus schreibt auch im Philipperbrief über den Lohn seines Gehorsams. Auch dieser Lohn kommt uns schließlich zugut. In Philipper 2, 9-11. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Lohn seines Gehorsams ist schließlich, dass vor der ganzen Schöpfung offenbar wird, was von aller Ewigkeit her schon Wahrheit ist. Christus ist der Herr. Jedes Knie, jeder Kreatur hat sich ihm zu beugen. Jeder Mund muss es aussprechen. Christus ist der Herr. Er herrscht über alles, was durch ihn geschaffen ist. Alles. Kommen wir zurück zu unserem Gehorsam in Christus. Als natürliche Menschen waren wir unter den Ungehorsam geknechtet. Das war unsere Realität, bevor wir in Christus waren. Wir waren unter den Ungehorsam geknechtet. Kein natürlicher Mensch kann Gott gehorsam sein. Adams Ungehorsam hat uns unter die Sünde verknechtet. Aber Christus, der zweite Adam, hat uns für den neuen Gehorsam befreit. Unser Gehorsam Gott gegenüber kann nur in Christus sein. Ist nur in Christus möglich. Das heißt, wenn wir in Christus sind, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, der uns mit Christus vereint, dann lebt Christus seinen Gehorsam durch uns. Paulus drückt das folgendermaßen aus in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So ist es nur möglich, Gottes Wort gehorsam zu sein, wenn wir in Christus sind. Als Kinder den Eltern gehorchen, allen rechtmäßigen Autoritäten gehorchen. Das können wir zwar in einer äußerlich sichtbaren Weise tun oder oft tun. Ein ungläubiges Kind kann sein Zimmer aufräumen, wenn die Eltern es ihm sagen. Ein Mann kann seiner Frau Blumen bringen und so etwas wie Liebe ausdrücken. Ein Angestellter kann die Aufgaben erfüllen, die sein Boss ihm aufträgt. Wir können uns zusammenreißen, nicht etwas zu stehlen, das wir begehren. Nicht unseren Ehepartner zu betrügen. Nicht jemanden umzubringen und so weiter. Alle Gebote, außer eines, können wir theoretisch in einer äußerlich sichtbaren Weise halten. Aber wir können nicht von Herzen gern die Gebote nach Gottes Sinn halten, wenn wir nicht in Christus sind. Aber in Christus ist es möglich. Wir werden auch dann erleben, dass unsere alte Natur mit der verbleibenden Sünde gegen die neue Natur kämpft. Aber die neue Natur, die wir aufgrund des Gehorsams Christi erhalten haben, die wird siegen. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das Neue ist, dass unser Gehorsam in Christus nicht mehr nur eine Forderung ist, die von außen an uns herankommt, zusammen mit den angedrohten Konsequenzen für Ungehorsam. Die Propheten sagten, dass unsere Herzen so verwandelt werden, dass wir nun freiwillig aus innerem Antrieb dem Willen Gottes gehorsam sein wollen. Wir wollen das gern. Paulus schließt seine Aufforderung zum Gehorsam im Philipperbrief 2, Vers 13 folgendermaßen. Er sagt, denn Gott ist es, der beides wirkt, dass ihr wollt und dass ihr könnt. Und deshalb sollen wir, sagt Paulus, das dann auch ausleben, das Vollenden des Gehorsams in Ehrfurcht vor Gott. So werden dann Kinder immer noch auf die gleiche Weise von den Eltern angesprochen und zum Gehorsam aufgefordert, zum Beispiel eben zum Aufräumen des Zimmers. Aber in Christus wird das Kind nicht nur unwillig halt das tun, was die Mutter verlangt, sondern es kann aus freudigem Herzen gern gehorsam sein, weil es Gott gefällig leben möchte. Eine Ehefrau wird nicht unwillig halt tun, was der Mann verlangt. Schließlich soll sie sich nach dem Gebot ja unterordnen. Nein, sie wird aus einem veränderten Herzen heraus sich gern unterordnen, weil sie damit Christus, dem Haupt über ihnen beiden, gefallen möchte. Dass wir nun dazu befreit sind, gehorsam zu sein, es heißt dann immer noch gehorsam, auch wenn das Wort irgendwie unbequem klingt, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit für Gottes Geschenk der Gnade in Christus gehorsam sein können, das bedeutet natürlich nicht, dass Gehorsam in Christus etwas Optionales ist. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, er ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist auch schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und zuletzt, wie Christus den Lohn für seinen Gehorsam empfangen hat, wird auch uns ein Lohn versprochen. Ist unglaublich, nicht wahr? Anders als bei Jesus ist dieser Lohn, den wir erhalten, nicht nach Verdienst. oder besser gesagt, es ist der Verdienst Christi. Unser Lohn, den wir erhalten werden, ist der Verdienst Christi. Alles hängt daran, was er für uns getan hat. Der Lohn des Gehorsams ist der Segen, den ein Leben in Christus mit sich bringt. Es ist die Freude der Gemeinschaft Gottes in Christus. Wer im Gehorsam Christi lebt, wie er es vorgelebt hat, wer in ihm bleibt, wird in seiner Freude und in seinem Frieden zu Hause sein. Und so schreibt Paulus auch noch einmal an die Philipper, Philipper 4, Vers 8, das zum Schluss. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.